Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 13 der Algebra 2 Vorlesung. In diesem Skript führen wir die Klassengruppe und Klassenzahl ein. Diese Begriffe werden wir in der algebraischen Zahlentheorie gleich gebrauchen. Wir werden noch drei wichtige Sätze über Dedekind-Ringe beweisen, insbesondere Satz 13.1 gibt noch eine allgemeine Charakterisierung für Dedekind-Ringe, die anders ist als Satz 12.4. Und Satz 13.2 wird eine Charakterisierung für faktorielle Dedekind-Ringe geben. Und Satz 13.3, die eindeutige Faktorisierung für gebrochene Idealen in einem Dedekind-Ring. Der letzte Satz, 13.5, werden wir in der algebraischen Zahlentheorie gebrauchen. Deswegen nehmen wir das noch mit. Ich fange an mit Definition 13.1, hier Seite 1 im Skript 13. Sei R ein Dedekind-Ring? Die Menge der ungleich Null gebrochenen Ideale von R versehen mit der Verknüpfung von Idealprodukt ist eine Abelsche Gruppe. Sie ist eine Abelsche Gruppe, erstens, weil diese Produkte kommutativ sind und zweitens, weil wir eben in diesen Satz in der 12. Vorlesung gezeigt haben, dass alle ungleich Null gebrochene Ideale in einem Dedekind-Ring invertierbar sind. Also gibt es multiplikative Inverse. Das neutrale Element ist der Ring R selbst, also das Ideal R selbst. Gut, jetzt schau, diese Gruppe der gebrochenen Ideale enthält insbesondere die gebrochene Hauptideale, die Untergruppe der gebrochenen Hauptideale, die auch ebenfalls ungleich Null sind. Und wenn wir jetzt die Faktorgruppe betrachten, wir können ja die Faktorgruppe bilden, weil das alles hier, alle hier sind Abelsche Gruppen, dann heißt diese die Idealklassengruppe von R. Diese Idealklassengruppe hat eine Ordnung, die kann auch unendlich sein, beziehungsweise eine Ordnung, eine natürliche Zahl, und diese heißt die Klassenzahl von R. Wir werden in algebraischer Zahlentheorie ganz besondere Dedekind-Ringe studieren, die eine endliche Klassenzahl haben. Aber hier in allgemein kann die Klassenzahl auch unendlich sein. Und jetzt Satz 13.1, eine Charakterisierung von Dedekind-Ringe. R ist Dedekind, genau dann, wenn R nötig ist, jedes Primideal maximal ist und R ganz abgeschlossen ist. Ich lese hier Seite 1, Beweis, also 1 und 2 und 3 in die Hinrichtung haben wir schon bewiesen. Ja, ich erkläre das noch kurz. Also 1 folgt aus den Korollaren 12.2 und Lemma 11.3 direkt. 2 folgt aus Satz 11.6. 3, da müssen wir noch ein bisschen argumentieren, aber das sind Argumente, die wir jetzt sehr oft wiederholt benutzt haben. Also ich argumentiere hier schnell. Wir wollen ja zeigen, ganz abgeschlossen. Also wir nehmen ein Element aus dem Quotientenkörper, was ganz ist, also erfüllt eine normierte polynomielle Gleichung mit Koeffizienten aus R. Die habe ich f von x, f von a gleich 0 genannt. Und jetzt schreiben wir A als Quotient, B durch C mit B und C in R und schauen wir uns an diese Modul M, was ich hier definiert habe als also der R-Modul, der erzeugt wird von diesen Potenzen A Potenz 0, A Potenz 1 bis A Potenz N minus 1 von A, wobei N die Grad von diesem Polynom F ist. Wir sehen sofort, wenn wir jetzt durchmultiplizieren mit dem Nenner c Potenz n minus 1, dass diese c Potenz n minus 1 mal m in R liegt. Das ist also ein Ideal im R und das heißt, dass m selbst ein gebrochenes Ideal ist. Außerdem sehen wir, dass m², also das Ideal m mal m gleich m ist. Das überlasse ich Ihnen zu prüfen als Übungsaufgabe. Und da m ein gebrochenes Ideal ist und wir R dedicant angenommen haben, existiert noch ein Invers m minus 1, m Potenz minus 1. Und wenn wir jetzt die Gleichung m² gleich m durchmultiplizieren, links mit m minus 1, Potenz m minus 1, dann bekommen wir, dass letztendlich m gleich r ist. Das heißt, dass a, weil a in m liegt, liegt auch a in r. Und damit haben wir gezeigt, dass ein Element, was ganz ist, auch in R liegt, also ist R ganz abgeschlossen. Für die andere Richtung lese ich hier Seite 1, am Ende von Seite 1. Wir wollen also die Bedingungen 1, 2 und 3 zeigen und also wir aus den Bedingungen 1, 2 und 3, sorry, wollen wir jetzt zeigen, dass ein gebrochenes Ideal invertierbar ist. Aber dafür haben wir die Arbeit vorgeleistet in unserem Hilfslemmata 12.3 und 12.4. Also ich sehe das Argument hier kurz. Wir betrachten I-Stern und wir wollen ja zeigen, dass I-Stern gleich R ist. Damit haben wir ja ein Inverse. I-Stern ist Inverse, sobald es gleich R ist. Bitte schauen Sie sich nochmal die Erinnerung, die ich von I-Stern gebracht habe, in Skript 12, Seite 3. Jetzt lese ich weiter Seite 2. Wir haben die folgende Inklusionen. Wenn wir I mal I-Stern mal I mal I-Stern Stern nehmen, dann liegen wir in R. Also, weil auch diese Idealprodukte assoziativ sind, können wir das umschreiben und sehen, dass I mal I Stern mal I I Stern Stern in R liegt. Also per Definition von I Stern bekommen wir jetzt, dass I Stern mal I I Stern Stern in I Stern liegt. Das folgt direkt aus der Definition von I-Stern. Ich lese weiter, Seite 2 oben hier. Wir setzen jetzt S gleich die Menge X in K, wofür X I-Stern enthalten ist in I-Stern. Wir haben in Hilfslemma 12.3 wissen wir, dass S in R enthalten ist. Und damit bekommen wir auf jeden Fall, dass I I-Stern Stern enthalten ist in R. Diese Inklusion nenne ich Kreuz. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung. Fall 1, I Stern ist bereichsgleich R, dann ist I invertierbar und wir sind fertig. Der andere Fall ist, I Stern ist ein echtes Ideal in R. Aber dann können wir Lemma 12.4 anwenden und bekommen, dass I Stern Stern strikt R enthält. Das widerspricht Kreuz. Und damit haben wir unseren Satz bewiesen. Das Beispiel 13.1, danach haben wir in den Übungsblatt 6 bzw. 5 ausführlich besprochen. Also brauche ich das jetzt nicht noch einmal zu lesen und gehe sofort zum Satz 13.2. Wir wollen uns überlegen, wann sind dann überhaupt Dedekindbereiche auch faktoriell? Und das gibt eine Charakterisierung davon. Also sei R ein Dedekindring, dann ist er genau dann faktoriell, wenn es ein Hauptidealring ist. Das wollen wir zeigen. Die eine Richtung ist einfach, jedes Hauptidealring ist faktoriell, das haben wir schon in der Algebra 1 gezeigt. Die andere Richtung sei nun r faktoriell und jetzt wollen wir zeigen, dass wenn r faktoriell und Dedekind ist, dann muss es notwendigerweise ein Hauptidealring sein. Also, es genügt zu zeigen, dass jedes Primideal ein Hauptideal ist. Ja, da jedes Ideal ein Produkt von Primidealen ist und Produkte von Hauptidealen wieder ein Hauptideal ist, gewinnen wir, weil ja wir angenommen haben, dass er Dedekind ist. Also, wir reduzieren unsere Argumentation jetzt auf Primideal. Gut, also sei P ein Primideal und wir holen uns ein nicht-triviales Primideal und wir holen uns ein A in P, was ungleich 0 ist, dann ist A ein Produkt von irreduziblen Elementen, weil wir hier faktoriell in einem faktoriellen Ring arbeiten. Da P aber ein Primideal ist, enthält P ein Primfaktor Pi von A. Das heißt, das Hauptideal von Pi ist enthalten in meinem Primideal P. Aber das bedeutet wiederum, dass P gleich das Hauptideal, was von Pi erzeugt wird, weil dieses Hauptideal, was von Pi erzeugt wird, ein Primideal ist, also ist es auch ein Maximalideal. Und damit haben wir gezeigt, dass P, unser Primideal P, erzeugt wird von Pi, das heißt, dass unser Primideal P ein Hauptideal ist. Das ist, was wir zeigen wollten. Ich nehme noch schnell Satz 13.3 mit. Das ist eine Erweiterung von unserem Korrelat 12.1. Für 12.1 haben wir gesagt, dass die dass jedes Ideal sich in einer eindeutigen Weise als Produkt von Primidealen schreiben lässt. Und jetzt können wir das erweitern auf gebrochene Ideale. Sei er ein Dedekind-Bereich, dann ist jedes gebrochene Ideal hat eine eindeutige Faktorisierung als Produkt von ganzen Potenzen von Primidealen. Achtung, hier erlauben wir auch negative Potenzen. Und der Beweis hier, Seite 2, letzter Teil von Seite 2, lese ich hier. Also wir nehmen ein gebrochenes Ideal, das können wir darstellen als wir können das Ideal als dann D mal A als Ideal in R darstellen, in seine Primfaktorisierung P1 Potenz R1 mal PM Potenz RM, wobei die PI Primideale sind und die RI in N0 liegen. Das können wir, weil diese D mal A ein ganzes Ideal ist und hier verwenden wir eben Korrelat 12.1. Jetzt nehmen wir diese D, diese Faktor D, und das ist ja ein Ringelement, was ungleich 0 ist, und faktorisieren wir das Hauptideal, was von D erzeugt wird. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann bekommen wir die Faktorisierung von A als Produkt von Pi Potenz Ri minus Si, wobei diese Potenzen eben auch negativ sein können. Ich habe Seite 2 zu Ende gelesen und jetzt Seite 3 beenden wir die Vorlesung mit Satz 13.5. Satz 13.5 wird gebraucht in der algebraischen Zahlentheorie. Ich werde noch daran erinnern, wenn wir ihn brauchen. Und der Satz besagt, sei er ein Dedekind-Bereich und K der Quotientenkörper. Und L über keine endliche separable Erweiterung, dann ist der ganze Abschluss von R in L ein Dedekind-Bereich. Für den Beweis von Satz 13.5 brauchen wir Satz 13.4. Die Aussage ist hier, aber den Satz können wir hier nicht beweisen. Dafür brauchen wir die Begriffe von Norm und Spur. Das mit fangen wir dann an in der nächsten Vorlesung. Also jetzt nehmen wir 13.4 als Blackbox hier. Und damit können wir Satz 13.5 beweisen. Wir wollen zeigen, dass dieser ganze Abschluss die Bedingungen von Satz 13.1 erfüllt, also dass dieser ganze Abschluss nötig ist. Das ist die erste Bedingung. Aber das folgt aus Satz 13.4 und dass dieser ganze Abschluss zwischen M und M' liegt, wobei M und M' eben endlich erzeugt sind, wie die Aussage hier in Satz 13.4 ist. Und jetzt sehen wir, dass dieser ganze Abschluss ein Untermodul ist von einem nötigen R-Modul. Und es folgt dann, dass jedes Ideal in diesem ganzen Abschluss endlich erzeugt ist. Das bedeutet, dass dieser ganze Abschluss nötig ist. Nächste, also Punkt 3, dass er ganz abgeschlossen ist, das folgt sofort, also dieser ganze Abschluss R in L ganz abgeschlossen ist, folgt aus Korrelat 10.4. Und dann zu Punkt 2, wir wollen eben Punkt 2 von unserem Satz zeigen, dass Primideale maximal sind. Also wir nehmen ein Primideal und wollen zeigen, dass es maximal ideal ist. Und wir argumentieren folgendermaßen, also Q ist mein Primideal und wir nehmen ein Beta in Q, welches ungleich 0 ist. Also wir nehmen an, dass Q ungleich 0 ist, wobei Beta ganz über R ist. Dann gibt es ja AI in R, so dass Beta eine polynomielle Gleichung mit diesen Koeffizienten AI erfüllt. Und wir sehen, dass wenn wir jetzt unser Ideal P definieren als Q-Durchschnitt R, dann ist das deshalb ungleich 0 und ist ein Primideal in R. Also ist P ein Maximalideal in R, weil wir angenommen haben, dass R selbst Dedekind ist. Also ist R modulo P ein Körper. Nun, R Abschluss von R in L modulo Q ist ein Integritätsbereich und die Einbettung R modulo P in diesem Abschluss von R in L modulo Q liefert, dass R modulo P isomorph ist zu einem Unterkörper von Abschluss von R in L modulo Q. Außerdem ist dieser Abschluss von R in L modulo Q algebraisch über R modulo P. Das folgt unmittelbar aus der Tatsache, dass dieser Abschluss von R in L ganz über R ist. Also ganz über R, das heißt, jedes Element erfüllt eine polynomielle Gleichung. A fortiori ist dieser ganze Abschluss modulo Q algebraisch über R modulo P. Und jetzt können wir Hilfslemma 12.5 anwenden, um daraus zu schließen, dass diese Abschluss von R in L modulo Q ein Körper ist. Nicht nur ein Integritätsbereich, sondern sogar ein Körper. Und jetzt wiederum bedeutet das, dass Q, das ist jetzt Algebra 1, lässt grüßen, dass folgen wir jetzt, dass Q maximal ideal sein muss. Das war der letzte Beweis in dieser erste Teil von dieser B4-Vorlesung. Und wir sehen uns in Skript 14 nach der Pfingst-Vorlesungsfreie Zeit. Tschüss und auf Wiederhören.